Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Reportage. Ihr habt keinen Plan. Darum machen wir einen. Am 23. Januar 2020 wurde dieses ungewöhnliche Buch den Münchnern vorgestellt. Es ist seit Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste der Sachbücher und schon deshalb ein Buch, über das man mehr wissen sollte. Es war ein kalter Abend gegen 20 Uhr und der Name der Veranstaltungshalle, Utopia, entsprach dem Anlass und den Ideen des vorgestellten Buches. Immerhin hatten ca. 300 Personen zu der Veranstaltung gefunden. Wenn man nun aber glaubt, dass es eine Jugendversammlung geworden wäre, so sah man sich überrascht. Es ging quer durch die Generationen. Ebenso wie die Sorge um unsere Umwelt quer durch die Gesellschaft geht. Hier nun sollten Wege zur Lösung der anstehenden Probleme genannt werden. Ob es gelingt, wird die Zukunft zeigen. Bevor es begann, habe ich mit den beiden Hauptakteurinnen des Abends kurze Interviews führen können. Leider ist aus technischen Gründen der Anfang des Interviews mit Franziska Heinisch nicht nutzbar. Es wäre aber schade gewesen, wenn die Inhalte dessen, was sie sagte, verloren wären. Daher springen wir direkt in das Interview hinein. Hierfür bitte ich Franziska, aber auch die Zuhörer um Verständnis. Das zweite Gespräch führte ich mit Sarah Hajamar. Auch sie vertrat ihre Position sehr eloquent, mit viel Sachkenntnis und Enthusiasmus, so dass ich nun auf die Veranstaltung mehr als gespannt war. Hören Sie also zuerst die beiden Interviews und dann die Vorrede von Harald Lesch. Anschließend stellten Franziska Heinisch und Sarah Hajamar zwei Kapitel aus dem Buch vor. Es ging dabei im Wesentlichen um die Analyse der Situation und um die Rolle der Wirtschaft. Am Ende der Veranstaltung gab es noch einige spontane Statements der Beteiligten sowie die Aufforderung zum Mitmachen. Ich hätte gern noch mehr von den 100 Maßnahmen zur Rettung der Umwelt und damit unserer Lebensgrundlagen gehört, aber dafür muss man das Buch kaufen. Ich bin sehr gespannt auf die Vorstellungen der AutorInnen.
Vor allem, dass wir mal einen Plan für die Rettung unserer Zukunft definieren, wo Leute mitgehen können und wo sie erste Anstöße und Denkanstöße erhalten. Und die sehr genaue Umsetzung, die folgt dann natürlich noch, die muss in jedem Fall aber folgen. Wenn die Politik Pläne vorlegt, dann ist das praktisch, die ganzen Papierstapel werden dann auch nicht direkt mitgeschickt. Insofern, ich würde schon sagen, dass wir damit einen Plan vorgelegt haben, in gewisser Weise 10 verschiedene Pläne, 100 konkrete Maßnahmen und dass, wenn wir die anpacken würden, tatsächlich auch man das Ganze in eine Art Zukunftsmatrix packen könnte und dann Zukunft ganzheitlich angehen könnte.
Ich habe gerade heute zufällig gehört, dass ja Institutionen, Gruppen dabei sind, eine Gegenbewegung aufzubauen sozusagen. Wie würden Sie damit umgehen, wenn jetzt renommierte Menschen sich zusammenschließen und sagen, also Moment mal, ist was schön, was ihr da macht, aber das ist so unkonkret, da könnten wir auch ein Science-Fiction schreiben.
Von uns jungen Menschen konkret muss man ja einfach sagen, dass wir uns da nicht irgendwie Dinge ausgedacht haben und dann narrativ bedienen, was wir jetzt aus der Luft gegriffen haben, weil wir irgendwie Lust haben, Krawall zu machen, sondern das sind ja wissenschaftlich belastbare Daten. Vielleicht spielen Sie auf diesen offenen Brief von vermeintlich 500 WissenschaftlerInnen an.
Nee, den kenne ich gar
okay.
nicht. Ne?
Da gab es nämlich Leute, die sich da ging jetzt ein Brief praktisch um die Welt, wo angeblich 500 WissenschaftlerInnen sich dazu bekannt haben, dass es diesen Klimakrise gar nicht gibt, die sich beim näheren Hinsinn als überhaupt erstens keine WissenschaftlerInnen und zweitens nicht ausgestattet mit belastbaren Daten erwiesen. Ich denke, dass wir uns einfach die wissenschaftlichen Fakten angucken müssen und die Realität. Und da muss man einfach sagen, in Sachen Klimakrise gibt es eigentlich keinen Interpretationsspielraum. Die Sache mit der Verurteilung, wir sagen überhaupt nicht, dass die älteren Generationen vor uns gar nichts gemacht haben und dass alle in dieser Generation versagt haben. Wir klagen mit dem Buch Die Generation Not Gonna Happen an. Und das sind für uns Symptome, die Menschen aufweisen. Da können Jung und Alt zugehören. Das ist dieses Naja, also
die Bedenkenträger sozusagen.
So ein bisschen die Bedenkenträger, die immer wissen, dass die Lösungen, die vorgeschlagen werden, nicht die richtigen sind und nicht funktionieren können, die aber auch irgendwie keine anderen Lösungen vorschlagen und damit praktisch Wandel und Veränderung und Zukunftsfähigkeit einfach immer nur hemmen. Bei diesem Verurteilen, glaube ich, muss jeder Einzelne sich wirklich ernsthaft fragen, habe ich genug getan? Und ich glaube, die meisten von uns haben das bis zu diesem Zeitpunkt nicht. Und jetzt ist es aber an der Zeit, dann genug zu tun und gemeinsam, jung und alt, durch alle gesellschaftlichen Schichten, alle gemeinsam für einen Wandel zu streiten und eben diese ganzen Streitigkeiten, die da immer aufgemacht werden, diese ganzen Fronten beiseite zu legen, wenn wir das gemeinsame Interesse haben, doch letztendlich einfach eine lebenswerte Zukunft für unsere Kinder und Enkelkinder zu gewährleisten.
Ich bin relativ weit in der Welt rumgekommen und ich habe auch viel mit China zu tun und arbeite mit Leuten in China zusammen. Da ist mir eine Diskrepanz aufgefallen, nämlich, wenn Sie sich vornehmen, bestimmte Dinge im ökologischen Bereich zu machen, also eine ganze Region CO2-frei zu machen oder wie auch immer, dann funktioniert das in der Regel sehr schnell und eigentlich immer schneller, als der Plan ist. Aber wir wissen alle, dass China keine solche Demokratie ist, wie wir das sind. Das heißt, in solchen Systemen funktioniert das deshalb besser, weil es angeordnet werden kann. Wir können solche Sachen nicht anordnen, was auch gut ist. Wie gehen Sie mit in Ihrer Gruppe mit solchen Fakten um?
Ich glaube gar nicht, dass das ein notwendiger Fakt ist. Aber gerade bemühen auch deutsche PolitikerInnen zum Beispiel immer dieses Bild, Klimaschutz müsse eben länger dauern, weil da würden ja demokratische Prozesse existieren, die nun mal viel Aushandlungen, viel Abwarten auch beinhalten würden. Das sehen wir gar nicht so. Wir glauben, dass Demokratie durchaus auch schnell sein kann und schlagkräftig, weil wenn sie es nicht ist, dann müssen wir offiziell anerkennen, dass Demokratien gescheitert sind. Und gerade das wollen wir nicht, sondern die zwei Dinge, die wir sagen, die für uns unverhandelbar sind, ist erstens das Überleben der Menschheit, also Stichwort Klimakrise, und zweitens der Schutz der Demokratie, weil wir wollen auch eben nicht in einer ökologisch, in einer CO2-neutralen Diktatur leben am Ende. Insofern glaube ich, ist es unser Job und deshalb zum Beispiel auch das Kapitel zu Demokratie, unsere Demokratie so handlungsfähig zu machen und so schnell in ihrem Handeln und vor allen Dingen so konsequent und einen Politikstil zu etablieren, der mutig ist und so weiter und so fort, dass wir eben die Klimakrise trotzdem bewältigen können, in Anführungsstrichen trotzdem, obwohl wir eben nicht so schnell durchgreifen können, wie das in anderen Ländern der Fall ist. Denn es ist ja ganz klar, dass wir auch eine vernünftige Lebensqualität wollen und eine lebenswerte Zukunft beinhaltet eben nicht nur, dass sie CO2-neutral ist, sondern doch auch gesellschaftlichen Zusammenhalt, Freiheit vor allem auch für Andersdenkende, solche Dinge.
Also es ist sicherlich ein spannendes Buch und ich freue mich darauf, da auch reinzugucken und das zu lesen. Und ich bin auch gespannt, was Sie heute hier uns vortragen werden und auch auf das Vorwort von dem Herrn Lesch bin ich auch sehr gespannt. Und ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche viel Spaß und Erfolg heute Abend. Und vielleicht sehen wir uns ja nochmal in einem anderen Zusammenhang wieder. Wir haben ja doch nun darüber gesprochen. Ja. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Das zweite Interview zu der heutigen Veranstaltung führe ich mit Sarah Hajama. Was mir aufgefallen ist bei Ihrem Buch, wenn man das Inhaltsverzeichnis anguckt, ist, dass zwar da eine Menge Kapitel sind, aber da steht gar kein Name dabei. Das heißt, es ist nicht von einem von Ihnen, sondern eine echte Gemeinschaft.
Genau, bei uns war das total geteilter Aufwand. Am Anfang dachten wir, jeder und jede von uns schreibt ein Kapitel und danach haben wir ein Buch. Uns ist sehr schnell aufgefallen, dass man so kein Buch schreibt. Ein Buch braucht eine Erzählung. Und deswegen haben wir dann beschlossen, alle Kapitel gemeinsam zu schreiben. Macht auch Sinn, uns allen sind diese Themen sehr wichtig. Und so ging das dann auch leichter von der Hand. Und ich glaube, im Endeffekt ist jetzt ein Produkt rausgekommen, auf das wir alle sehr stolz sind, dass wir alle mit einer brennenden Leidenschaft erzählen können und auf das wir sehr stolz sind.
Ich habe Ihre Kollegin schon gefragt nach dem Zeitpfeil. Und sie sprach so von 10 Jahren von ihren Plänen, so die sie vorlegen, über den Daumen. Ist das nicht rasend schnell?
Ich glaube, es gibt Forderungen in unserem Buch, die kann man heute bzw. morgen schon umsetzen. Zum Beispiel, wenn wir von umweltschädlichen Subventionen sprechen. Das sind Gelder, die wir absurderweise in unseren eigenen Untergang praktisch Selbstmord investieren. Und es gibt Forderungen, die brauchen ein bisschen länger, die brauchen gesellschaftlichen Wandel. Das heißt, ja, es muss auch rasend schnell was passieren. Wenn wir jetzt über unsere Zukunft sprechen, dann sprechen wir von einem Zeitfenster, in dem wir handeln müssen, von vielleicht 5 Jahren, maximal 10 Jahren. Ich glaube, es ist an der Zeit, rasend schnell zu handeln.
Ich habe zwischendurch mal 5 Jahre in Nordrhein-Westfalen gearbeitet. Dort ist kurz bevor ich dahin kam, fast das gesamte Kohlenrevier eingestampft worden. Zehntausende, wenn nicht sogar 100.000 Leute, die da gearbeitet haben. Das war ja aus heutiger Sicht auch, von der ökologischen Seite hätte das ja auch noch früher passieren können eigentlich. Aber es sind ja Menschen, die da dran hängen und da hängen Familien dran. Und wenn die jetzt hier vor Ihnen stehen und Sie sagen, hier, das muss weg, um es mal zu vereinfachen, was sagen Sie denen?
Ich glaube, es darf nie wieder Klimaschutz gegen soziale Gerechtigkeit ausgespielt werden oder gegen soziale Sicherheit. All die Menschen brauchen natürlich etwas, worauf sie zurückfallen können. Die Menschen müssen finanziell unterstützt werden, sie müssen Umschulungen an die Seite gestellt bekommen. Niemand darf dadurch, dass wir jetzt auf einmal das Klima schützen und unsere Erde retten wollen, dann in den sozialen Abgrund gestoßen werden. Das bedeutet, ich würde denen sagen, hey, wir schaffen das zusammen, aber dazu brauchst du halt auch eine Politik, die es tatsächlich schaffen will, die die Gelder dafür locker macht, die dafür sorgt, dass diese Menschen auch weiterhin eine Perspektive haben. Und da reden wir von der Kohle, da reden wir aber auch von der Landwirtschaft. Es gibt ganz viele Bereiche unserer Gesellschaft oder unserer Wirtschaft, die sich umstellen müssen, wo Umbrüche passieren werden. Und all die Menschen, die davon betroffen sind, brauchen Unterstützung, ganz dringend.
Ich sehe das inhaltlich genauso wie Sie. Also da habe ich gar keinen Dissens. Ich frage mich halt nur, es sind ja Menschen, die dahinter sind. Und da geht es nicht um so eine schöne Vokabel wie soziale Gerechtigkeit, sondern es geht darum, dass die ihre Miete zahlen müssen, essen müssen und so weiter. Und ich weiß, in Nordrhein-Westfalen, in diesem Kohlerevier, das hat ungefähr 20, 25 Jahre gedauert. Dann waren die Menschen aber auch in anderem Lohn und Brot. Und in der Zwischenzeit musste das subventioniert werden, zu großen Teilen. Das heißt, es braucht auch richtig viel Geld dafür.
Ja, ich glaube, es braucht richtig viel Geld dafür, aber ich glaube auch, das muss es uns als Gesellschaft wert sein, wenn wir von einer Zukunft sprechen, die für alle da ist, die für alle schön sein soll. Und ich glaube, das ist dann auch wieder ein Punkt, wo wir von Mensch zu Mensch sprechen können. Ich glaube, wir alle wollen, dass unsere Nachkommen eine lebenswerte Zukunft haben, eine Zukunft, in der sie keine Angst haben müssen, in der es keinen Krieg und keinen Hunger und keine Klimakrise gibt. Ich glaube, das ist so ein gemeinsamer Nenner, den man immer finden kann. Und ich glaube, den Weg dahin, den müssen wir aushandeln, da müssen wir drüber sprechen. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir es jetzt angehen müssen.
Also ich finde es völlig in Ordnung, dass Sie da volle Pulle drauf losgehen. Das haben wir seinerzeit gemacht. Ich habe versucht zu verhindern, die Atomkraftwerke hier und da. Und es war mal in der Rede, ein Atomkraftwerk für einen Garten, also was Kleines, so richtig Schönes. Da bin ich auch Mord und Zeter dagegen gelaufen. Das ist okay. Also ich finde das völlig in Ordnung. Und manches relativiert sich im Laufe des Geschehens. Wie gehen Sie um? Es fängt ja an, sich eine Gegnerschaft zu formieren gegen das, was Sie wollen. Es wird schwierig werden. Wie haben Sie sich darauf vorbereitet?
Natürlich wird es schwierig werden. Wir stehen auch vor einem globalen Umbruch, wahrscheinlich nie zuvor dagewesener Dimensionen. Es wäre naiv zu sagen, es wird leicht. Ich kann immer nur wieder dafür plädieren, dass es um unsere Zukunft geht, dass es um das Überleben auch heute schon von Millionen an Menschen geht. Und ich eine sehr große Verantwortung und große Angst spüre, wenn ich daran denke, wie viel Leid wir heute schon durch unsere externalisierten Kosten verursachen. Das bedeutet, ich kann nicht still zu Hause sitzen. Und alle Menschen, die dagegen sprechen, ich möchte an ihr Gewissen appellieren und fragen, ist das wirklich, wofür sie stehen wollen? Ist es wirklich so schwer, Veränderung zu schaffen oder wollen wir es einfach nicht genug?
Was ich sehr raushöre bei Ihnen, aber auch bei Ihrer Kollegin und auch in dem Vorwort beziehungsweise in dem ersten Kapitel, ist schwarz-weiß. Es ist ihr gutes Recht, schwarz-weiß zu argumentieren, zu denken und zu sein. Aber schwarz-weiß ist natürlich auch immer ein sehr, sehr großer Provokationsstandard. Und man sagt ja so, auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil. Das heißt, Sie werden auch harte Widerworte kriegen, harte Handlungen. Es werden Dinge passieren, die Ihnen ins Gesicht schlagen. Das war meine Frage vorhin. Wie sind Sie ja darauf vorbereitet?
Erstens finde ich, die Politik, die jetzt gerade passiert, schlägt mir dauernd ins Gesicht. Wenn wir über Rentenpolitik sprechen, die mich absolut nicht beachtet, dann ist es auch ein Schlag ins Gesicht. Wenn ich Kinder hungern sehe, ist es ein Schlag ins Gesicht zuerst. Und dann wollen wir auch Gegenwind. Wir wollen provozieren. Wir wollen, dass Menschen mit uns in Diskurs treten. Aber wir sagen auch, ihr habt keinen Plan. Und bis ihr nicht einen Plan vorlegt, über den wir dann diskutieren können, geht es nicht weiter. Wir müssen jetzt handeln. Den Weg dahin können wir diskutieren. Aber es muss etwas passieren und ein weiter so gibt es einfach nicht. Und bis dahin bin ich auch schwarz-weiß. Wenn Sie mir heute Abend einen anderen Plan vorlegen, mit dem wir auch schaffen, dass die Klimakrise abgewandt wird, dass niemand hungern muss und so weiter und so fort, dann können wir den gern besprechen und können unseren wieder in der Schublade verschwinden lassen.
Ich kenne Ihren Plan noch gar nicht. Insofern weiß ich gar nicht, was ich da widersprechen sollte. Es ging mir nur um die Tatsache als solche. Und ich will doch gar nicht widersprechen, sondern einfach nur fragen, Sie stellen sich an ganz vorne in die erste Reihe und schreien die Leute an, ihr macht das falsch oder habt nichts gemacht. Da kommt was wieder, das war mein einziger...
Darf ich dazu noch was sagen?
Ja, natürlich, Sie können einfach sagen, was Sie
ja, möchten. Wir stellen krasse Vorwürfe, unser Vorwort haut erstmal richtig drauf. Aber wie es dann weitergeht, ist, dass wir sagen, wir brauchen euch dringend. Wir müssen uns alle zusammentun. Die neue Generation ist keine Generation, die sich anhand ihres Alters definiert, sondern anhand ihrer Haltung. Wir können das nur zusammen schaffen. Das heißt, ja, es wurde viel missgebaut. Ja, wir sind wütend und wir haben Angst. Aber wir wissen, wir alleine können diesen Wandel nicht schaffen.
Also ich finde das gut, was Sie machen. Ich finde das mutig, was Sie machen. Und es gefällt mir. Ich bin nicht mit allem einverstanden, muss auch nicht sein. Aber es ist Ihr gutes Recht, das zu tun. Wenn Sie mir ein Kapitel aus Ihrem Buch nennen sollten, wo Sie sagen, das ist das Wichtigste, welches ist das?
Das Wichtigste, schwer zu sagen, weil dieses Buch ja kohärent aufeinander aufbaut und wir sagen, alles hängt voneinander ab. Das vielleicht Wichtigste für einen globalen Umbruch ist das Wirtschaftskapitel, weil wir umdenken müssen. Wir müssen hin zu einer Wirtschaft oder einem Markt, der allen dient, der niemanden zurücklässt, der gerecht ist. Darum denke ich, dass wenn wir das Wirtschaftskapitel umsetzen würden, dass ganz, ganz viele der anderen Kapitel sich automatisch anschließen würden.
Ich bin gespannt, was das für ein Wirtschaftskapitel ist und ich gucke mir das dann gerne an. Und ich freue mich, dass wir miteinander gesprochen haben, recht herzlichen Dank. Ich wünsche für heute Abend viel, viel Erfolg, viel Spaß und behalten Sie Ihren Mut und Ihr Temperament dabei.
Dankeschön, schönen Abend.